Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Stadtrat aktuell, heißt der ja eigentlich. Passt heute gar nicht so richtig, weil wir wollen im Rahmen dieses Podcast-Formats in Zukunft auch immer Personen porträtieren. Personen ein bisschen vorstellen, die was Besonderes sind. Und heute sitzt mir gegenüber eine ganz besondere Frau, eine gute Freundin, Beatrix Szabo. Aber wir bleiben bei Bea, also ich sag Bea. Und ich will mit ihr ein bisschen sprechen über ihr Leben und über ihr Engagement, weil sie mich fasziniert und ich glaube, dass sie viele andere auch fasziniert mit dem, wie sie ist, aber eben auch mit dem, was sie macht. Bea, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Schön.
Und ich bin sozusagen die Erste in der neuen Reihe.
Naja, oder? Wir haben das schon ab und zu mal gemacht, auch mit anderen, aber da ging es immer so klassischerweise um kommunalpolitische Themen. Und vielleicht reden wir heute auch noch über Kommunalpolitik, aber im Kern wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Also, wie alt bist du? Nein, das musst du nicht sagen, aber wenn du willst.
Ja, ich bin 61.
Was machst du so? Wo kommst du her? Und einfach ein bisschen loslegen.
Ich bin 61, bin Mutter eines Sohnes, zwei Enkelkinder, bin in der Praxis seit über 25 Jahren. Ich glaube, das geht auf die 30 Jahre zu und arbeite dort als Homöopathin und Psychotherapeutin, als Heilpraktikerin und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Traumatherapie. Und bin in Regensburg seit 25, 24, weiß nicht genau.
Aber wo kommst du eigentlich her?
Und ich bin geboren in Bonn, dann habe ich in Hessen gewohnt, dann habe ich in Norddeutschland gewohnt und bin jetzt dann eben so lange nach...
Und warum nach Regensburg?
Ja, weil ich mich ursprünglich mal verliebt habe in jemanden und wir haben dann hier gemeinsam ein Leben aufgebaut.
Okay. Und dein Sohn ist kein Unbekannter?
Nee, mein Sohn ist kein Unbekannter.
Der macht nämlich was hier?
Der hat hier drei Kaffeebars, zum Beispiel Freiraum, Lorraine. Ja. Und das Lorraine ist ja das Neue und Marple & Stringer.
Kann man nur sehr empfehlen, auf jeden Fall mal hingehen.
Ich bin auf jeden Fall ganz gerne immer wieder dort.
Bea, jetzt bist du, oder ich fange mit was anderem an, das wird dich vielleicht jetzt überraschen. Du hattest vor nicht allzu langer Zeit einen sehr schweren Fahrradunfall.
Ja.
Was hat der mit dir, also das, da gab es ja Zeiten, da stand es wirklich spitz auf Knopf. Was hat dieser Unfall mit dir gemacht? Hat er dich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat in mir einfach mehr Lebensfreude und Dankbarkeit für mein Leben. Es ist wie, ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Und das ist natürlich wirklich, also ich bin unheimlich dankbar für mein Leben und genieße das Leben stärker, viel stärker noch als vorher und mache ganz viele Leute Sachen, die mir richtig viel Spaß machen. Also das hat mich auf jeden Fall...
Okay.
Ja, ich meine, ich bin ja schon immer wieder auch, habe immer die Sachen schon gemacht, die mir Spaß machen, aber das ist jetzt noch stärker und vor allen Dingen immer mit dem Blickwinkel auch oder mit dieser Freude im Leben zu sein, das ist und gut für mich zu sorgen auch.
Was macht dir denn Spaß? Also jetzt, wenn wir mal nicht über dein Engagement und sowas reden, sondern... Du warst kürzlich in Polen zum Beispiel,
ja,
warum?
Ich war in Polen am Tango-Marathon und habe da, weil das ist Open Roll, das bedeutet, ich kann in beiden Positionen tanzen, die männliche und die weibliche Seite und die Polen sind unglaublich freundlich.
Wieso gerade in Polen? War das so was Internationales?
Ja, weil ich letztes Jahr wollte ich eigentlich im Sommer... eigentlich nach dem Unfall wollte ich nach Warschau und da wäre eine Queer-Veranstaltung gewesen. Und ich habe die queere Szene mal in Berlin kennengelernt und das hat mich so beeindruckt und so gefreut, wie offen und wie, ja, einfach so wie herzlich da und der Kontakt war so leicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne weiter verfolgen und da mir diese Gelegenheit gesucht und habe Leute aus Warschau kennengelernt, die eben diese Veranstaltungen organisieren und das war dann die Entscheidung und dann durch den Unfall konnte ich eben nicht hin und habe mich dann entschieden, okay, aber Polen muss es sein, da war ich noch nicht.
Das heißt, Tango ist deine große Leidenschaft?
Auf jeden Fall,
okay.
Auf jeden Fall.
Und ich habe noch eine technische Frage zu dem Unfall. Du hattest keinen Helm auf.
Leider nein.
Das heißt, du könntest heute jedem empfehlen, immer Helm zu tragen?
Tatsächlich. Ich fahre seitdem tatsächlich mit Helm.
Ja. Okay. Ich sage das nur deshalb, weil ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war mal Ersthelfer bei einem schweren Fahrradunfall und da hat auch der Helm den Leuten das Leben gerettet. Ja. Also wir beide können nur an alle appellieren beim Fahrradfahren, egal wie sicher man selber fährt, das hat damit nichts zu tun. Ja. So, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Du engagierst dich in vielen Bereichen. Kürzlich wurdest du porträtiert, das hat mich sehr gefreut, im Übrigen in der Mittelbayerischen Zeitung, wegen deines Flüchtlingsengagements. Ja. Erzähl mal, wie es dazu kam und was du da jetzt genau machst.
Naja, wir saßen in der Brücke bei der, wir haben ja, wie du weißt, immer wieder Veranstaltungen. Da war der Michael und die... Michael Buschheuer und seine Frau Anni. Und die haben erzählt von der Arbeit, jetzt erstmal Hilfsprojekte bzw. Hilfsgüter nach Griechenland zu fahren.
Und in die dortigen Flüchtlingslager.
Das war eben damals Lesbos. Mhm. Und da gab es einen Kooperationspartner. Und das hat er erzählt, was sie machen und Seenotrettung. Und das hat mir alles sehr, das hat mich alle einfach sehr berührt. Und dann fing ich an, erstmal Hilfsgüter, also Kleidung zu sortieren. Und da waren wir damals in der Salzhalle und haben...
Mit Space Eye, genau.
Und dann haben wir da angefangen... ich weiß nicht, wie viel, 15, 20 Leute und haben da dann Kleidung sortiert und die ist dann nach Griechenland geschickt worden mit dem Kooperationspartner auf Lesbos. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich habe das dann eine ganze Zeit gemacht und dann habe ich gehört von
dem... Damals bist du aber selber noch nicht runtergefahren, sondern du warst hier tätig.
Genau. Mhm. Und dann habe ich von dem Onkel von Michael, habe ich dem Hans-Peter Buschheuer, ein Interview gesehen im Berliner Fernsehen. Mhm. Und da hat er von einer Frau erzählt, von der Fabiola Velasquez. Die ist eine Physiotherapeutin, die auf Lesbos mit Geflüchteten arbeitet und dass die Leute sucht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich kann ja noch auch noch was anderes und ich kann ja mich da vielleicht einbringen. Und dann habe ich das sozusagen initiiert, dass wir ein Team von Homöopathen sind. Wir sind jetzt 15, jetzt gerade haben wir noch ein paar Leute, die ich noch mit dazu gewinnen konnte.
Über ganz Deutschland verteilt.
Über ganz Deutschland. Mhm. Wir haben sogar jemanden aus Irland mit dabei. Mhm. Und wir versuchen dort natürlich das breiter zu streuen, immer wieder auch andere Kanäle anzuknipsen oder zu bedienen und versuchen eben ein guter Stamm von Leuten zu sein, Homöopathen, die dort im Wechsel hingehen. Und wir sind vor Ort, sind wir ein Team aus Physiotherapeuten, Akupunkteuren und eben Homöopathen.
Alles in Lesbos.
Und alles im Lesbos. Und wir haben drei Container im Flüchtlingscamp und arbeiten da als Team zusammen, können uns natürlich auch gut absprechen untereinander. Und diese Zusammenarbeit mit der Fabiola von Earth Medicine ist einfach großartig, weil das einfach sehr, sehr nah ist und sehr komprimiert und die Absprache gut ist und... Das macht einfach unglaublich viel Freude, da zu sein. Und
das heißt, wie oft bist du da jetzt?
Ich bin ein- bis zweimal im Jahr dort. Mhm. Letztes Jahr war ich 4 Wochen am Stück da. Dieses Jahr war ich 2 Wochen und plane wahrscheinlich im Dezember wiederzufahren, weil es auch darum geht, neue Kolleginnen einzuführen. Und das heißt, die müssen an der Hand gehalten werden, so ein bisschen, Sachen erklärt werden und... Man muss auch prüfen, wie machen die ihre Arbeit? Ist es eine gute Arbeit, die sie machen? Sind die genügend ausgebildet? Kennen die sich aus mit traumatisierten Menschen? Mhm. und mit Flüchtlingsarbeit. Mhm. Na, das ist schon eine Voraussetzung und da muss man ja auch wirklich sehr genau hingucken. Das macht die Fabiola vor Ort übrigens auch. Die will vorher ihre
die
Unterlagen.
Die ist auch ständig dort.
Die ist ständig dort.
Und die wird dann auch dafür bezahlt, oder?
Naja, das ist immer, wir arbeiten ja alle ehrenamtlich. Das heißt, sie kriegt ein kleines Gehalt, wird auch stark von SpaceEye unterstützt. Und es gibt immer mal wieder auch andere Spender, aber die Spendenbereitschaft ist tatsächlich auf Lesbos unglaublich zurückgegangen, wegen natürlich jetzt Ukraine und so weiter, ne? Weil es natürlich weitere Konflikte gibt.
Als du das erste Mal da unten warst, wie hast du dieses Lager empfunden? Also das ist ja heillos überfüllt, aber wie wirkte das auf dich? Wie ein Gefängnis? Oder was hast du da gefühlt?
Ich war aufgebracht, ich habe mich geärgert, ich war traurig, weil zu sehen, wie Menschen, selbst Menschen, die in Rollstühlen sitzen oder nur mit einem Bein sind, keine Dusche haben, nicht durch den Schotter weiter sich bewegen können, weil diese Stellen sind alle voller Schotter, oder Frauen, die vor allen Dingen die schwere Schmerzzustände haben und besonders empfindlich sind auf Kälte, dann in Zelten leben, wo es durchregnet. Ja, das fand ich echt heftig. Mhm. Und die Kinder, die keine Beschäftigung haben, also die keine Schulen haben, die damals gab es keinen Spielplatz. Mhm. Ja, also jetzt mittlerweile gibt es einen merkwürdigen Spielplatz.
Hat sich die Situation denn von deinem ersten Aufenthalt zu heute verbessert? Oder
Ja. Okay. Die Situation hat sich aus zweierlei Aspekten verbessert. Der eine ist, die Menschen müssen nicht mehr so lange dort sein. Das war ja damals, war das so, dann haben Leute wirklich 3 Jahre sich dort aufhalten müssen. Mhm. Und mittlerweile geht das schneller, vor allen Dingen die Menschen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea.
Weil sie von dort aus verteilt werden?
Ja, sie werden von dort aus verteilt. Mhm. Also mitunter aufs griechische Festland. Und dann gibt es irgendwelche Systeme, die ich aber wirklich nicht so genau durchblicke, wo sie dann teilweise auch nach Europa kommen. Oder, also so genau weiß ich es nicht. Aber es sind einige, die haben dann Verwandte, Familien in Deutschland und die können dann zu ihrer Familie, müssen dann aber hier nochmal ins Camp. Mhm. Und das ist tatsächlich was unglaublich dramatisch ist. Ich habe da unglaublich fitte Leute, junge Frauen, die gesagt haben, ich würde gerne Medizin studieren, die sich dann selber Englisch beigebracht haben als Übersetzer, sowohl bei uns als auch bei den Ärzten dort dann tätig waren. Also es war wirklich so viel und ist wirklich eine Schande, dass die Menschen so lange dort sein müssen.
Arbeitet ihr dort vor Ort auch mit anderen Medizinern zusammen? Also was weiß ich, irgendjemand muss operiert werden, dass ihr dann zum Telefonhörer greift und einen Chirurgen anruft und
sowas
funktioniert.
Also wir arbeiten mit den Ärzten dort vor Ort, die schicken dann auch Patienten zu uns. Und wir arbeiten, weil es oft wackelig ist, zu wenig ärztliche Begleitung gibt, schicken wir auch Leute außerhalb. Da haben wir dann zum Blutbild machen oder zur Röntgenaufnahme etc. oder zum Zahnarzt oder zum Optiker. Und das finanzieren wir durch Spenden.
Wenn die Leute zum ersten Mal kommen, wie kommen die dann? Sind die völlig verängstigt oder sind die einfach nur froh, dass jemand da ist, der ihnen zuhört? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe sowas ja noch nie erlebt. Also natürlich kenne ich hier Flüchtlingsunterkünfte, aber nicht so Massenunterkünfte. Mhm. Und naja, die kommen dann zu euch, weil sie Hilfe wollen.
Ja, vor allen Dingen, weil wir vor allen Dingen mit Physical Rehabilitation, das heißt, da kommen vor allen Dingen Patienten mit Schmerzzuständen. Mhm. Es gibt einige, die sind natürlich mit Ängsten da. Mhm. Es gibt Menschen, die mit Depressionen kommen. Aber in erster Linie kommen sie, weil sie sagen, ich habe solche Schmerzen und könnt ihr mir helfen? Und dann kommen sie auch vorbei. Container ist offen. Mhm. Dann kommen sie vorbei und sagen, hast du Zeit? Und dann guckt man eben, wie der Termin ist.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einen da das ein oder andere Schicksal sehr mitnimmt.
Ja, ja.
Das kann ja auch gefährlich sein. Wie schaffst du es dann, den nötigen Abstand wieder zu, also was weiß ich, wieder nach Deutschland zu kommen und diese Geschichten ein Stück weit hinter dir zu lassen, weil du hier dein normales Leben leben, oder ist das was, was man dauernd im Kopf hat? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist natürlich, weil ich natürlich traumatherapeutisch ausgebildet bin, habe ich natürlich ganz andere Ressourcen als vielleicht manche von den Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, und eine sichere oder eine gute Anbindung ist natürlich sowohl mein Mann, der Psychologe ist, und meine Familie. Dann kann ich immer die Kolleginnen anrufen und ich habe natürlich, wenn ich dort bin, rufe ich an und sage, mir geht's total scheiße, können wir telefonieren, und dann weine ich natürlich auch oder erzähle, was die Situation ist. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man nicht alleine da ist. Und so machen wir das untereinander immer.
Aber ihr habt jetzt nicht so eine gemeinsame Supervision oder sowas? Oder gibt es sowas auch?
Nee, wir treffen uns einmal im Monat online und dann besprechen wir natürlich Sachen. Dann gibt es ein Kernteam, da sind wir zu dritt und machen so die inneren Entscheidungen, die schneller gehen müssen. Ja.
Wenn du heute drüber nachdenkst, jetzt machst du das ein paar Jahre, jetzt könntest du ja eigentlich auch sagen, nee, jetzt sollen andere mal. Warum machst du es? Warum machst du es gerne? Ist es, weil du ein Gutmensch bist oder ist es, weil man Anerkennung zurückkriegt, die einem selber auch gut tut? Oder was ist so die innere Motivation?
Ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Also ein starker, sag mal, Impuls, nenne ich es mal, ist natürlich die Liebe zu den Menschen. Also das ist was, was mir, ja, das trage ich einfach im Herzen. Dann gibt es einen Hintergrund.
Woher kommt es? Weil du so erzogen worden bist? Oder? Nö. Du hast dich einfach so entwickelt?
Ja.
Okay.
Ja. Ja, das ist natürlich, da steckt eine Menge dahinter, wie das irgendwie gefühlt und erlebt werden kann. Das ist ein Punkt. Und der andere ist, meine Mutter ist geflüchtet, mein Vater ist geflüchtet. Ich erlebe viel von meinem Mann, da ist auch Flucht da. Also ich erlebe viele Menschen, deren Eltern geflüchtet sind und was das bedeutet. Und ich bin ein Mensch, der Interesse hat an anderen Menschen und dass es denen gut geht und dass es gerecht ist auf der Welt. Und es ist natürlich immer schwierig, ne? Weil ich meine, politisch kann ich da nichts machen.
Das heißt,
machen.
Du denkst auch nicht so, okay, das mache ich jetzt nur 2 Jahre und dann ist Schluss, sondern es macht dir richtig Freude.
Ja, ja, okay. Absolut. Das macht mir richtig Freude und das ist ein Langzeitprojekt. Und das war für mich auch, das wirklich klar zu machen, wir machen hier ein Langzeitprojekt, weil wenn ich alleine reise, bringt es nichts. Dann bin ich mal 4 Wochen da und dann fahre ich vielleicht einmal im Jahr 4 Wochen dahin, aber das bringt nichts.
Wenn du jetzt so, wenn du wieder in Deutschland bist und man hat ja so den Eindruck, wenn man die politische Diskussion teilweise in ganz Europa verfolgt, es gibt nur noch ein Problem und das sind Flüchtlinge. Was denkst du, wenn du so eine Debatte hörst?
Fürchterlich.
Okay.
Es müsste einfach eine viel, viel schnellere Integration geben. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die wollen alle arbeiten und zwar schnell. Die haben, gerade die Jungen, haben tolle Ziele, tolle Ideen, unglaubliche Motivation und es ist eine Katastrophe, was daraus entsteht. Und natürlich entsteht eine Not, wenn Menschen nicht integriert werden können, zu lange in diesen Flüchtlingslagern dort und hier leben müssen und 17-Jährige wirklich unglaublich kluge, auch junge Männer sich hier nicht entfalten können. Ja, das ist einfach schwierig und das erzeugt natürlich eine unheimliche Aggression und natürlich, ja, ich meine, die Not in der Welt ist groß und es wird auch nicht aufhören, dass wir einen guten Weg finden müssen, mit Flucht umzugehen.
Hast du das Gefühl, in Deutschland, es gibt Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?
Absolut.
Also es gibt Flüchtlinge, um die man sich mehr kümmert. Und
ja,
andere.
Klar. Ja, klar, das weißt du. Ich meine, du bist in der Ukraine, Flucht. Du hast ja unheimlich viele Leute, die du begleitest. Das ist, da hab ich auch großen Respekt davor. Ich habe Ukrainer kennengelernt, 22. Und da waren wir auch von SpaceEye aktiv und da war das da schon klar. Also die kommen an und werden gleich irgendwie, wir haben die damals in Hotels untergebracht und dann versucht, an private Leute zu vermitteln. Das funktionierte ziemlich gut für eine gewisse Zeit. Und da ist natürlich Integration, eigentlich funktioniert viel schneller. Ich denke, das erlebst du auch.
Ja, und der das hat also am Anfang konnte man das ja klar merken, weil da war natürlich auch der Hintergrund, es kamen hauptsächlich Frauen mit Kindern.
Ja.
Während aus den anderen Staaten wie Syrien und Afghanistan natürlich oft alleinstehende Männer kamen. Und naja, und dann ist es einfach kulturräumlich, war die Hilfsbereitschaft in meinen Augen in manchen Fällen unbegründet, aber war sie in dem einen Fall deutlich mehr als in dem anderen.
Absolut, ja.
Und die staatlichen Regulierungen waren natürlich auch anders. Also Ukrainer kamen gleich ins Bürgergeld, also gleich zum Jobcenter, konnten Sprachkurse machen und sowas. Also das Thema Flüchtlinge ist ein Thema, was dich umtreibt. Du hast dich in der Ukraine-Hilfe, das hast du gerade schon gesagt, engagiert. Aber insgesamt hat man bei dir den Eindruck, dein Engagement gilt Leuten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Du hast in Regensburg mitgegründet die Initiative Gastfreundschaft hilft. Ja. Bist du da noch engagiert?
Ja, total. Gerade haben wir ein Standbein, ist Teilen hilft.
Okay.
Da gehen wir in verschiedene Lokale, sprechen die an und fragen, also heißt im Prinzip, du kaufst zwei Kaffee, einen trinkst du und der Coupon von dem einen Kaffee kommt an die Teilen hilft Tafel und dann wird das draußen markiert mit so einem Aufkleber, hier gibt es Teilen hilft, dann können die Leute, die es brauchen, gucken, gibt es da Coupons an der Wand, kann ich mir einen Kaffee jetzt da holen oder auch mal ein Sandwich oder eine Mahlzeit tatsächlich. Und das schieben wir gerade ganz energisch an und machen jetzt auch erste Werbung dafür und das nimmt fast immer mehr Fuß, das freut mich total. Und ich gehe in der Mittagspause von einem Lokal zum anderen und bringe Flyer und Poster und Bierdeckel vorbei. Jetzt haben wir sogar eine Bäckerei gefunden, die dabei ist. Also das ist einfach
klasse. Und ich kann mich nur erinnern, in Corona-Zeiten habt ihr Hunderte von Menschen versorgt mit warmen Mahlzeiten.
Gekocht. Genau, wir haben damals haben wir angefangen, es war bis 250 Leute, da warst du ja auch dabei. Und haben das dann im Maple und Stringer dann aus dem Fenster das Essen, ne, in die Corona-Zeit aus dem Fenster gegeben, in der Tüte, gut verpackt und gut abgesichert, dass auch alles passt.
Ja. Jetzt bist du 61, hast du uns erzählt. Kommt da nicht irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, so jetzt reicht's, jetzt mache ich nur ein bisschen Beruf und dann gehe ich nur noch auf Reisen oder gehe nur noch Golf spielen oder sonst irgendwas?
Nö, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie neulich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich werde arbeiten, bis ich nicht mehr laufen kann. Mhm. Irgendwie, solange mein Hirn funktioniert, werde ich weiterarbeiten. Und mir macht einfach meine Arbeit wahnsinnig viel Spaß. Und sogar, und das ist ja was viele sagen, die in der Flüchtlingsarbeit zuständig oder sich engagieren, wenn die zurückkommen, ist es so schwierig, hier wieder anzukommen. Mhm. Aber das war bei mir überhaupt nicht so. Mhm. Ich war total offen und habe mich so gefreut, auch auf meine Patienten. Und ich habe nicht vor, Plus zu machen. Ich habe gesagt, okay, wenn ich mal weniger arbeite in der Praxis, dann werde ich mehr im Ehrenamt, also in der Flüchtlingshilfe tätig
sein. Hast du denn auch mal Negativerlebnisse gehabt? Also Negativerlebnisse in dem Sinne, dass du davor warst, alles hinzuschmeißen oder was weiß ich, dass Leute besonders undankbar waren oder es einfach keine Wertschätzung gegenüber der Arbeit von dir gegeben hat oder der Arbeit auch von anderen in demselben Bereich. Erlebt man da auch Enttäuschungen und wenn ja, wie gehst du mit sowas um?
Also Enttäuschungen von den Betroffenen, also mit den Betroffenen recht wenig. Ich habe hier mal jemanden, die dann irgendwie was verweigert hat. Also das war schon schwierig, da habe ich was vermittelt. Es waren zwei Leute, da habe ich was vermittelt und die haben dann, denen hat es nicht gepasst. Da war ich dann, wo ich so dachte, echt, geht's noch? Meine Not ist da und ich habe, also das war, da war ich schon, da habe ich mich geärgert. Aber das ist dann so, ich rede darüber und dann vergesse ich das ganz schnell, okay, und mache weiter. Und dann vor Ort, wenn ich auf Lesbos bin, also mit den Menschen dort ist es gut, die sind unheimlich, die haben eine ganz andere Kultur, weißt du, da wirst du, das siehst, man sieht sich zweimal und dann wirst du gleich umarmt und das ist so herzlich, das ist so eine Freude. Das ist wirklich total schön, dann da zu arbeiten. Und das ist ganz anders als die Haltung von, ich bin jetzt diejenige, die andere rettet, in Anführungsstrichen, oder ich bin diejenige, von oben nach unten gibt. Das ist überhaupt nicht meine Empfindung, sondern das ist wirklich sowas, ja, das ist eine andere Qualität, was zurückzugeben. Das ist sehr schön, sehr berührend.
Ja, jetzt hast du einen ganz lieben Mann.
Ja.
Wie hält er das mit dir aus? Du hast ja nie Zeit. Ist der froh oder ist der so geduldig?
Der ist einfach großartig.
Der
ist unglaublich geduldig und sehr großzügig. Mhm. Und was er sagt ist, ich freue mich so, wenn du so viel Freude hast. Mhm. Und das ist wirklich berührend. Also der unterstützt mich total. Ja. Der ist auch, ich hab natürlich auch Krisen gehabt, ne? Also war so in irgendwelche organisatorischen Geschichten und dann rufe ich ihn an und sage, boah, darf ich heulen?
Ja.
Ja. Und das ist wirklich ein Geschenk.
Schön. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen was über dich privat wissen. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
28 Tage.
Okay.
Das ist eine... Da geht es um eine Jüdin in Warschau. Mhm. Und das alles, was da in dem Ghetto passiert ist, das berührt mich sehr, das Buch. Mhm. Und macht auch noch mal ein Stück weit, wo ich denke, wir müssen uns wirklich viele kritische Fragen stellen und wirklich.
Gerade auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte.
Gerade davor, genau. Und das, was ich so beeindruckend fand, so diese ganze Auseinandersetzung, so wie würde ich handeln in einer Situation? Mhm. Würde ich unterstützen? Würde ich verraten?
Wäre ich Mitläufer? Ja, ja.
Na, würde ich als Prostituierte mitgehen? Würde ich klauen?
Ja.
Na, also das hat mich sehr, das ist ein wirklich sehr beeindruckendes Buch.
Ja. So, was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen? Puh, gute Frage. Ich weiß, was ich nicht mag. Ich mag keinen Kohl.
Okay.
Ich esse unglaublich gerne tatsächlich Levante-Küche. Das ist, das habe ich ja natürlich da auch viel gegessen. Also diese ganzen Gewürze und dieses syrische, israelische, palästinensische oder was auch immer essen. Ja, und manchmal esse ich auch gerne mal ein paar Nudeln. Oder thailändisch mag ich auch gerne.
So, und was ist dein Lieblingsort in Regensburg?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, Regensburg hat so viele wunderbare Orte.
Oder anders, was gefällt dir an Regensburg besonders gut?
Ist eine tolle Altstadt.
Mhm.
Ich mag es auch, dass es hier noch relativ viele Kneipen gibt. Das finde ich ganz schön, dass es so eine Außensitzen-Kultur hat. Ja, also das hat sich ja erheblich verändert. Das finde ich unheimlich toll. Da habt ihr ja damals auch einen Antrag gestellt. Und das ist einfach erhalten geblieben. Und das gibt ein schönes Flair. Das mag ich unglaublich gern. Und ich sitze unglaublich gern auf meiner Dachterrasse, die voller Blumen und Pflanzen ist und... Das ist natürlich auch herrlich.
So, und was nervt dich in Regensburg? Oder findest du alles super?
Nee.
Was nervt dich?
Die momentane politische Situation nervt mich.
Ja.
Ja.
Aber sonst fühlst du dich wohl in dieser Stadt?
Überwiegend, ja. Okay. Es gibt Stellen, wo ich so denke, oh Mensch, Leute, wir müssen hier viel mehr Grün haben. Das ist wirklich, da stellen mir manchmal die Haare zu Berge. Ich denke, unsere Stadt ist so überhitzt, wir müssen viel aktiver da werden. Also das ist wirklich was mich nervt.
Okay, wenn du Oberbürgermeisterin wärst, was würdest du sofort machen?
Sofort mehr Grün.
Mehr Grün.
Und sofort für Obdachlose und für Geringverdiener neue Unterkünfte bauen.
Okay. Also, Bea, ich bin sehr beeindruckt von dir, das weißt du. Und wie jedes dieser Gespräche beeindruckt mich noch mehr. Ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen warst in diesem Gespräch. Und Ihnen, wenn Sie denn zuhören, will ich sagen, die Bea Szabo ist für mich ein Stück Vorbild, also ein Stück Paradebeispiel dafür, wie man als Mensch sein kann. Und wenn Ihnen das ähnlich geht, dann eifern Sie ihr nach. Und wenn Sie mit ihr Kontakt haben wollen, dann melden Sie sich einfach. Nicht melden, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, dann können Sie sich auch melden. Aber ansonsten, vielleicht wollen Sie sie in irgendeiner Form unterstützen.
Ja, genau. Wir dann suchen einfach immer, melden. Gucken immer wieder. Ja. Ne?
Wenn jemand unter Ihnen ist, der zu viel Geld hat, der kann sich auch melden. Und ja. Dem wird auch geholfen. Der darf dann spenden. Bea, bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche dir, dass dir weiter alles so viel Freude macht. Ich wünsche dir, dass du das mit dem zweiten Leben weiter ernst nimmst und gut auf dich aufpasst. Mhm. Ja, und dass du weiter Menschen beeindruckst, einfach mit deiner Person, so wie du bist.
Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Musik: Lukas Kunze.